Jo, hallo zusammen zu unserem Newscast, wie immer mit Andreas Wiener und Carsten Bange. Ich bin dabei, Andreas Wiener, und zu Gast habe ich Carsten Bange. Hallo Carsten, guten Tag.
Hallo Andreas.
Hi, turbulente Zeiten sind wir gerade ausgesetzt. Nicht nur, was technologischen Fortschritt ist, der Markt ist massiv in Bewegung. Beratungshäuser jammern, dass alles sich ändert. Große Konzerne, nicht nur Automobilindustrie, sagt, hey, das läuft alles nicht mehr so gut, wir können auch gar nicht mehr die Projekte, jetzt stark aus meiner Sicht, aber auch der interne Stellenabbau. Carsten, wie geht es dir, wie geht es der BARK, wie geht es Marktforschern gerade in dieser Geschichte?
Ja, erfreulich gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir haben ja verschiedene Dinge, die wir anbieten. Der Research ist nach wie vor gut nachgefragt. Wir machen allerdings auch deutlich mehr. Wir machen viel im AI-Bereich, logischerweise jetzt. Da gibt es sehr, sehr hohe Nachfrage. Aber auch Daten, Datenmanagement, ja, nach wie vor natürlich ein Thema. Nicht zu vergessen, es gibt diese kleine, nette Nische, nennt sich Corporate Performance Management, also alles, was so Digitalisierung im Finance-Bereich betrifft, auch da nach wie vor Aktivität. Nichtsdestotrotz merken wir natürlich auch, was los ist, dass ja generell überall auf Kosten geschaut wird, dass eben ja die deutsche Wirtschaft war noch nie so lange in einer Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir sind schon natürlich jetzt hier in herausfordernden Zeiten. Und wie du richtig sagst, ja, die Berater merken es, die Softwareanbieter merken es natürlich auch, wobei viele natürlich auf Verträgen sitzen, die länger laufen. Das hilft logischerweise da ein bisschen. Wir sehen ein bisschen, ein kleines, sagen wir mal, erfreuliche Nachricht ist, wir hatten ja gerade das Data Festival. Die Teilnehmerzahl war stabil, ja, also knapp 400 wieder. Viel mehr wollen wir auch gar nicht haben, weil das Fokus des Events ist ja wirklich B2B, professionelle Leute und den Austausch zu fördern. Und das geht halt in der Größenordnung super. Und du hast eine gute Menge an spannenden Ansprechpartnern da. Wenn da aber mal 1000 Leute sind, ja, dann läufst du da anonym von einem Vortrag zum nächsten und sprichst im Grunde mit niemandem. Das heißt, da haben aber viele Berichte, dass sie gesagt haben, ja, bei uns auch, Riesensparmaßnahmen, Reisekosten, riesige Diskussion, sonst was. Aber wenn es um KI geht, wenn es um Daten und KI geht, das ist der einzige Bereich, der eine Ausnahme hat. Weil da viele sehen, ja, okay, wir können jetzt nicht unsere Zukunft nur ganz wegsparen hier sozusagen, ja, sondern das ist tatsächlich das, wo es dann doch noch ein bisschen mehr scheinbar geht als in anderen Bereichen.
Ja, also ich sage ja immer wieder, wenn man momentan mit Kunden spricht, muss man irgendwie, egal um was es geht, AI oder KI draufschreiben auf das Angebot. Im Zweifel schöner ist, wenn man ja noch ein AI- oder KI-Angebot hat. Ich sage immer zu jedem, Gott sei Dank haben wir uns umbenannt vor einem halben Jahr und heißen nicht mehr BI or Die. Wir kommen noch gleich mal aufs Data Festival zu sprechen. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Ich beschäftige mich sehr viel mit AI-Analytics. Ich weiß gar nicht erstens, ob das der richtige Begriff ist. Ich nutze ihn. So, was ich damit meine, ist das Ersetzen des Frontends, dass du keine Visualisierung, keine Dashboarding etc. mehr machst, sondern dass du Fragen gegen die Daten stellst quasi und die Kompetenz ist, die richtigen Fragen zu stellen. Damit beschäftige ich mich extrem. Und da zwei Fragen. Wie siehst du das momentan? Und zweitens, war das auch Thema beim Data Festival?
Ja, also dieses Conversational Interface, ne, was dir jetzt ja GenAI ermöglicht, ist erstmal, wenn wir den Softwaremarkt uns angucken, überall ein Thema. Ja, also eine der wesentlichen Veränderungen durch GenAI ist genau das, dass die Interfaces eben durch diese Sprachinteraktion komplett verändert werden oder ergänzt werden, häufiger würde ich sagen. Auf dem Data Festival war das auch ein Thema, wobei, sagen wir mal, für Unternehmen scheinbar momentan doch andere Themen noch im Vordergrund stehen. Ja, also wir haben viel gesehen so zum Thema, wir skalieren jetzt GenAI im Unternehmen. Da gab es viele spannende Beispiele. Und was zum Beispiel, sag mal, viele machen, ist, dass sie intern verschiedene Modelle anbieten. Ja, dass sie also eher so Plattformen haben und dann sagen, okay, liebe Leute, ihr könnt jetzt eben hier OpenAI nutzen oder interessanterweise auch schon der ein oder andere mit DeepSeek. Ja? Also das wird schon mit angeboten, auch im deutschen Unternehmenskontext, ja, quasi in dem internen, auf der internen GenAI-Plattform.
Haben die chinesische Investoren, oder?
Nee, es ist einfach, die Aussage ist, dass es im Sinne von den Reasoning-Modellen ganz vorne mitspielt. Ja. Ja, dass es einfach gut ist. Ja, jetzt Diskussion, ob das jetzt alles geklaut ist und so, lassen wir mal weg. Aber es
die
ist
müssen
einfach,
wir beide Gott sei Dank nicht führen. Wir reden da eher um die, über die Anwendung, ich glaube.
Übrigens, bei Amazon gibt es übrigens ja auch, kannst du ja auch buchen. Also gibt ja auch in deinem Public Cloud. Insofern, also, aber das fand ich auch interessant. Es war, wenn ich mich recht entsinne, die Allianz, ja, die also intern drei verschiedene GenAI-Modelle bereitstellt und einfach sagt, hier, nimm das, was jetzt für deinen Anwendungsfall eben am besten passt. Also es ging viel um diese Thematik GenAI. Interessanterweise auch die sehr früh dran waren, die sehr viel gemacht haben, berichten auch schon von den, sagen wir mal, so ein bisschen den Rückgang des Hypes. Ja, die sagen, wir laufen gerade in echte Probleme. Zum Beispiel, weil wir das Thema zu stark siloartig angegangen sind. Und jeder macht jetzt irgendwie so ein bisschen und viele hinterfragen jetzt den Nutzen, der da wirklich bei rauskommt. Und man sieht ihn auf jeden Fall in so in diesem, was man Personal Productivity nennt. Ja, also ich lasse mal meine E-Mail schreiben, ich lasse mein Meeting zusammenfassen etc. Also das ja. Aber sonst gibt es halt auch viele Sachen, wo eben nicht so viel erreicht wurde. Bisher zumindest. Das heißt, es gibt schon wieder so ein bisschen die Rückbewegung, gerade natürlich jetzt in schwierigen Zeiten. Also deshalb GenAI sicherlich ein Thema insgesamt. Die Veränderung zum Nutzer, Nutzerin sicherlich auch. Ja, jetzt aber das ganz spezifische technische, ja, das ist jetzt das neue User Interface oder sowas, wurde tatsächlich jetzt, war jetzt nicht so eins der Hauptthemen.
Ja, ich hatte neulich eine Keynote gehalten und da ging es bei mir im Kern darum, dass die Leute, die mit AI arbeiten, die Leute in Unternehmen, die es nicht tun, halt maßlos abhängen werden und dass wir eine riesen Kluft zwischen Qualifikation von Mitarbeitern in Unternehmen kriegen. So, und ich glaube, dass jetzt momentan, du hast diese Personal Productivity, ne, das ist der Treiber und das ist aber ja gar nicht mehr so spannend am Ende des Tages. Das ist ja einfach nur der Taschenrechner. Also das ist ja nur der Shortcut für ein paar Dinge und Leute, die dann das relativ dumm bedienen, dann ist es auch sehr banal und beliebig, was es ist am Ende des Tages. Aber GenAI, sag ich mal, zusammen mit Daten machen wir alles, was wir hier so ein Experiment machen, auch mit unseren Kunden, ne, machen wir großartige Sachen. Das Problem ist wie immer genau, wie kriegst du es in die Fläche? Also kleine Leuchttürme sind, glaube ich, auch völlig erfolgreich, wenn du sie einzeln, wahrscheinlich auch bei Data Festival, einzeln betrachtest. Das hast du ja angesprochen mit den Silos. Ich sage da ja gerne Leuchtturmprojekte zu. Aber diese Gesamtstrategie, was war denn so Thema AI-Strategy, AI-Governance und solche Themen? Weil logischerweise ja viel von dem Publikum Data Festival aus dem Datenbereich kommen und die vererben ja jetzt ihr Wissen, was sie jahrelang aufgebaut hat, wo wir Data vorgeschrieben haben, war ich gar nicht negativ. AI schreiben wir jetzt vor und stellen uns dieselben Fragen wieder. Das waren denn da so Themen, so, also gerade in Richtung Governance und so, das finde ich persönlich ja viel spannender, als ich lasse mir mal ein Meeting zusammenfassen.
Absolut. Also die Teilnehmer des Data Festivals sind tatsächlich überwiegend, kommen die eher aus dem AI-Bereich, also sozusagen mehr Data Scientists und ähnliche. Aber natürlich, das heißt Data Festival und es geht immer ja sehr stark auch um diese Kombination und alle wissen inzwischen, Data AI geht nicht ohne vernünftige Daten. Und deshalb, glaube ich, ist das schon die richtige Kombination, die wir da haben. Im ganz konkreten Bereich jetzt Governance geht es sicherlich, natürlich in diesem Jahr geht es jetzt um die konkrete Umsetzung des EU-AI-Acts. Das ist das, was auch viele bewegt, weil jetzt müssen sie was tun. Im September ist die Deadline. Und das wurde natürlich auch umfangreich diskutiert. Wir hatten da auch zum Beispiel ein spannendes Panel mit ein paar großen deutschen Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Böhringer Ingelheim oder andere. Und dann aber auch den Kai Zenner vom Parlament, vom Europäischen Parlament. Und wir haben natürlich eine Diskussion, die verfolgen wir alle. Ja, ist das, was wir hier machen, eigentlich innovationsfeindlich? Und alle sagen dann, ja, hier in Europa wird erst reguliert und dann wird was getan. In den USA ist genau umgekehrt. Ja, die machen erst mal und dann wird hinterher reguliert. Das sind ja eigentlich die bekannten Positionen an der Stelle. Hier wurde tatsächlich aber auch nochmal hervorgehoben, dass natürlich ein klarer Rechtsrahmen auch Vorteile hat. Ja, zumindest wissen jetzt alle, woran sie sind. Wir müssen auch nochmal drüber nachdenken, dass was da gefordert wird, häufig auch einfach eine gute Qualität ist. Ja, also mach da keinen Mist mit deinen Daten. Guck halt, dass da kein Bias drin ist. Das ist eigentlich ein Qualitätskriterium für den Umgang mit AI sowieso. Also, ja, man fordert hier zu vielen Teilen auch nur Dinge, die man sowieso machen sollte. Und dass es dann auch einheitlich ist in Europa, ist natürlich auch interessant und es hilft auch tatsächlich. In den USA ist ja nicht so. Da macht jeder Bundesstaat, macht da seine eigenen Gesetze und jetzt wahrscheinlich immer unterschiedlichere sogar, je nachdem, wo sie politisch stehen. Das heißt also, das gibt auch Vorteile Regulierung. Nichtsdestotrotz wurde nochmal erwähnt, es gibt irgendwie 180 Vorschriften oder Gesetze, die in irgendeiner Form Daten oder KI betreffen. Und das ist natürlich zu viel. Ja, also insofern hat man es vielleicht schon so ein bisschen übertrieben. Nur was halt gut war, fand ich, eine ausgewogene Diskussion. Ja, jetzt eben nicht, ja, alles schlecht und Regulierung ist Mist, ja, sondern auch ein bisschen geguckt, ja, wie setzen wir es denn jetzt um und was sind die Vorteile?
Ja, ich finde das ganz spannend. Bei mir ist es so, das schlagen ganz hart zwei Seelen in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Ich könnte dir auf so ein Panel, kannst du mich auf die eine Seite setzen, genauso wie auf die andere Seite. Aber sag ich mal, das spannendere Beispiel, was man vielleicht nicht so erwartet. Ich war viel bei Banken und habe damals das Reporting gemacht, wo diese ganze BCBS-Einführung war und Data Lineage gefordert wurde. Das war ein riesen data-driven Treiber. Das heißt, durch diese Verpflichtung der Banken standen die nachher viel besser da und wir hatten viel bessere Ergebnisse, die wir niemals erreicht hätten, wenn so eine Bank gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal Reporting. Da hat diese Regulierung und die Strafen und so schon dazu geführt und die Bankenaufsicht, dass da ganz schön Drive reinkam, was dann aber Mitarbeiter positiv genutzt haben. Finde ich ganz spannend in dieser Diskussion, wo mal so ein praktisches Beispiel reinzubringen. Wenn du einen gewissen Rahmen hast, aber wie immer, er muss schlau sein, die Leute müssen mitmachen, alle müssen drauf einlassen. Und ich glaube, die Frage nach dem Ob ist gar nicht so wichtig und nach dem Wann. Ich glaube, was ich jetzt mittlerweile so ein bisschen geändert habe, du musst regulieren. Und wann du es machst, okay, früher oder später, und dann kennen wir das alles. Ja, nee, aber die Deutschen sind die einzigen, die Rechtsanwalt beauftragen, bevor was passiert. Ja, kennen wir alles. Das sind dann so Klischees, die irgendwie kommen. Auf der anderen Seite, wenn es ISO-Zertifizierung, was hier alle Unternehmen oder irgendwie Ingenieure und so machen sollen, sind alle immer begeistert. Das hat mal den Wohlstand gebracht oder Sicherheit in Autos. Da hat auch niemand gesagt, nee, fahren wir erstmal mit dem Auto. Weißt du, also, und dann gucken wir mal, was passiert nach den Unfällen. Wenn dann viele Tote sind, dann gucken wir mal, wie wir die Sicherheit machen. Also insofern, ich kann das, wie gesagt, auf beiden Seiten sehen. Momentan bin ich vielleicht im Alter geschuldet, bisschen konservativer und will Regulierung ganz gut.
Genau. Was natürlich auch hochkommt als Diskussion, super spannend, ist natürlich diese ganze europäische Souveränität. Ja, das hängt ja natürlich da irgendwie auch mit zusammen, logischerweise. Und da muss man sagen, das wird noch spannend, würde ich mal sagen. Also ich sehe, dass da sehr, sehr viele sich ernsthafte Gedanken machen. Ich sag's mal hier unter uns, ja, ob der Trump irgendwann völlig durchdreht und dann vielleicht den Cloud-Hyperscalern sagt, sie sollen mal die Datenleitung nach Europa abdrehen, weil offensichtlich sind wir ja keine Freunde mehr so richtig. Insofern, ja, es ist natürlich schon ein fast undenkbares Szenario, aber wir haben ja vieles gedacht, dass es vielleicht undenkbar wäre und werden ja ständig quasi jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, überrascht, was doch irgendwie gemacht wird. Und das ist tatsächlich was, das jetzt vielen, glaube ich, klar wird. Die Abhängigkeit von amerikanischer Technologie ist halt wahnsinnig, ja, wahnsinnig hoch. Und wenn Trump dann so locker flockig mal nebenbei sagt, naja, klar können unsere lieben Verbündeten auch den neuen Kampfjet kaufen, aber die kriegen dann nur 10% reduzierte Leistung, ja, weil es könnten ja auch mal Feinde von uns werden, dann überlegen sich alle, ja, was können die eigentlich mit Technologie machen? Ja, und wenn Musk droht, ja, ich stelle mal eben hier das Starlink ab über der Ukraine, dann machen sich alle natürlich mehr Gedanken, ja, was können die denn noch eigentlich alles so abstellen mal eben, wenn sie nur Lust zu haben? Und das, glaube ich, wird noch die Diskussion beflügeln. Ja, Souveränität ist mich da nicht besonders hoch. Und jetzt glaube ich, das sickert so langsam ein, dass man sich da strategisch in Abhängigkeiten gebracht hat, die massiv sind und aber auch absolut bedrohlich. Ja, muss ja nur mal überlegen, wenn das wirklich mal eintreten sollte, so ein Worst-Case-Szenario. Ich komme nicht mehr auf die Daten in meinen Hyperscalern oder sowas. Ja, da gibt es Unternehmen, die sind in wenigen Tagen dann pleite.
Ganz ja, klein. Ich finde das relativ spannend. Als ich damals in der Uni war, mussten wir uns so Porter Five Forces mussten wir uns immer reinziehen. Und ich habe damals in meiner Naivität immer gesagt, was sollen denn diese Umstände sein, die irgendwie auf Unternehmen wirken? Und da stand immer drunter, Naturereignisse, was heutzutage Klimawandel ist. Dann, ne, also das zweite war immer Politik, wo ich ja auch gesagt habe, was soll denn passieren? So. Und das dritte war dann irgendwas anderes. Weil eine Pandemie vielleicht. Ich weiß
oder,
es aber nicht. Müsste man
jetzt oder mal Krieg oder so.
Oder Krieg, genau. Also politische Einflüsse. So. Und ich habe gesagt, oh ja, mit diesem Five Forces, ey, wie hoch kann ich das gewichten? Und da merkst du diese Zeitenwende, 10 Jahre später, sage ich, wie das ja selbst uns hier mittlerweile beschäftigen muss. Also du kannst ja gar nicht mehr anders als diese Dinge mitzudenken und wie hart Politik mittlerweile Einfluss hat auf unser tägliches Leben. Das habe ich ich bin jetzt 40 Jahre alt, über 40 Jahre alt. Ich habe das noch nie erlebt, dass Politik so viel direkt in mein Privatleben hineingehen könnte. Und das gerade im Thema Daten, AI, Sicherheit, vielleicht noch ein bisschen aufkommen, Internet, Überwachung, ne, IP-Adressen und solche Sachen. Aber jetzt ist das nochmal eine ganz andere Qualität, dass ja mit meinen Daten auch alles trainiert wird. Aber Carsten, dass wir beide hier mal in so eine philosophische Folge, rechtssichere Folge abrutschen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber schön, man merkt, das Datenfestival ist mehr als einfach nur irgendwelche Techies, die sich treffen und sagen, ne, von A nach B, sondern das ist auch, sag ich mal, eine gesellschaftliche Bedeutung, die ihr dem da auch zumisst.
Na gut, KI ist halt in der Position, ja, und hat da auch, sag mal, mindestens das Potenzial, grundlegende Veränderungen zu haben. Aber wir sehen es ja auch schon, dass es jetzt eben nicht nur irgendwie ein neues Feature ist von irgendwas, sondern natürlich sehr, sehr viel bewegt. Und das muss dann logischerweise auch diskutiert werden, auch bei denen, die es umsetzen. Aber um vielleicht nochmal das Data Festival abzuschließen, eins der Hauptthemen war natürlich Agentic AI. Also das ist ja so das neue, sagen wir mal, Hype-Thema aus den USA. Und das war natürlich dann die erste Frage, ist das jetzt nur irgendwie Marketing, heiße Luft? Der Scherz war, da sitzt wahrscheinlich im Silicon Valley irgendjemand im Keller, ja, und überlegt sich jedes Jahr das neue Thema, wo dann alle irgendwie Milliarden investieren müssen. Aber Fakt ist, dass es keine einheitliche Definition und kein einheitliches Verständnis dazu gibt, was das sein soll. Da haben wir aber auch gesagt, ja, so what? Man kann jetzt ewig diskutieren, dass jetzt alle das Gleiche unbedingt drunter verstehen, aber was eigentlich dahinter steckt, das ist alles Spannende und darum geht's
ja, aber auch dafür habe ich dich ja hier in diesem Newscast, dass du uns jetzt sagst, was du darunter verstehst. Vielleicht können wir uns daran ja orientieren. Das interessiert mich. Was sagt die BARC denn dazu?
Ja, ich würde es erstmal umschreiben wollen, worum es eigentlich geht und warum das auch dann eben diese Relevanz hat im Data Festival. Also es geht erstmal um Autonomie dieser Systeme, Applikationen. Ja, das heißt, sie handeln in einem gewissen Rahmen selbstständig und wo es schon große Unterschiede gibt, ist, wie man eigentlich diesen Rahmen beschreibt. Ja, das heißt also, Agentic, man kann auch sagen, ich schalte sozusagen verschiedene Systeme, die Einzelaufgaben erledigen können, quasi zusammen. Ich orchestriere das und das sorgt dann eben dafür, dass ich einen Agenten bekomme, der eben eine bestimmte, auch etwas komplexere Aufgabe mehr oder weniger autonom abarbeiten kann, weil es eben nicht nur ein Modell ist, was jetzt, was weiß ich, eine Zusammenfassung macht von einem Text oder nur ein Modell, was dir einen Forecast macht oder sowas, sondern das wird eben eingebettet in eine Serie oder eine Menge von verschiedenen Aufgaben oder Applikationen, die verschiedene Aufgaben erledigen können. Und das macht's eigentlich dann aus. Ne? Also dieses autonome Handeln, auch zum Teil gewisse Entscheidungen selber zu treffen, aber auch die Kombination von verschiedenen Fähigkeiten. Und ich glaube, darauf kann man sich einigen, weil das nämlich jetzt dafür sorgt, dass ich sehr konkret über Prozesse nachdenke. Also ich denke jetzt sehr stark drüber nach, okay, ich habe jetzt diese Aufgabe hier, das ist der Prozess, wo kann ich jetzt hier automatisieren, wo kann ich jetzt Software das machen lassen, was vielleicht heute eine manuelle, aufwendige Arbeit ist. Und das ist genau die Diskussion, die wir haben müssen, weil wir kommen weg von diesem, ich habe das größte Gen-AI-Modell oder ich habe noch 10 Milliarden mehr investiert und das hat noch irgendwie ein paar Millionen Parameter mehr und sonst irgendwas. Ja, sondern das ist ja eine Techie-Diskussion und das sorgt aber dafür die Infrastruktur und jetzt geht es eben um die Anwendung und gerade die industrielle Anwendung und da haben wir ja wiederum in Europa oder in Deutschland ja auch wieder echte Chancen, weil wir haben jetzt hier, wir haben das Prozess-Know-how für viele Dinge. Und wir haben die Daten aus diesen Prozessen und die nutzen, braucht man natürlich, um dann die Agenten auch sinnvoll agieren zu lassen. Und das heißt, also da war sehr viel Diskussion und genau natürlich auch die Nutzendiskussion von KI ist jetzt hier an der richtigen Stelle angekommen, weil da geht es nur um Nutzen. Ja, es geht jetzt nicht mehr, ich habe eben 25 Agenten, sonst irgendwas, sondern es geht eigentlich darum, okay, Ich habe diesen Prozess, ich hatte so viel manuellen Aufwand, jetzt habe ich hier quasi diese Kombination von Software-Systemen, die mehr oder weniger intelligent sind, und ich schaffe es eben, hier produktiver zu werden. Und das ist letztendlich, finde ich, eine gute Diskussion. Und das ist dann doch tatsächlich auch unabhängig, wie ich genau jetzt Agenten definiere, sondern es geht genau um diesen prozessualen Einsatz, der Nutzen stiftet. Und das war eigentlich eine super Diskussion. Und da sah man eben auch, dass natürlich viel ist gerade technisch im Entstehen noch, ja, mit Agentenplattformen und sonst irgendwas. Aber was halt wichtig ist, ist eigentlich der Mindset. Und wofür will ich das eigentlich einsetzen? Und was mache ich da? Und das war eigentlich auch, finde ich, eine super Diskussion. Das wird mit Sicherheit auch das Thema vom nächsten Jahr sein, dass wir dann wiederum ein Jahr weiter sehen. Ja, wie skalieren wir das? Wie bringen wir das richtig rein? Aber das war auch eben ein spannendes Thema.
Wenn wir noch Hyperscaler haben. So, dann hast du eine Studie noch für uns mitgebracht. Du hast natürlich zum Data Festival auch eine Studie. Das muss immer alles Hand in Hand gehen, wie ein Uhrwerk. Ja, Logo. Was hast du denn noch?
Wir haben tatsächlich einiges veröffentlicht in den letzten Wochen. Aber eine, die wirklich gut passt und wie wir auch zitiert haben auf dem Data Festival, heißt Preparing and Delivering Data for AI. Also es geht um die Frage, Daten für KI, was natürlich sehr, sehr viel Stoff bietet. Ein Ergebnis, was durchaus auch kontrovers diskutiert wurde, war, dass wir eine Frage gestellt haben, wie weit seid ihr eigentlich bei der Umsetzung eurer Agentic AI-Initiativen oder Programme? Ja, das war ja sichtbar, dass das schon so ein Thema wird. Insofern, so, und da kam jetzt raus, dass es waren 370 Teilnehmer global, ungefähr Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte Nordamerika, die anderen 40% Europa und dann nochmal der Rest der Welt, also Schwerpunkt Nordamerika, Europa. Und ein Drittel haben gesagt, sie haben schon was in Produktion, entweder limitiert oder sogar full-scale, enterprise-wide. So, und dann ein Drittel. Puh, das klingt natürlich erstmal für so ein junges Thema verdammt viel. Ja, und dann wurde natürlich diskutiert, ja, haben die das richtig verstanden? Und ein Co-Pilot ist ja kein Agent und so weiter. Ja, gut, sagen wir, ja, okay, fair enough. Ja, so jede, ich meine, wir haben die Frage schon nach Autonomie gestellt und sowas. Ja. Also das ist jetzt nicht ganz gut, aber fair enough. In jeder Befragung kann man natürlich Fragen immer anders interpretieren. Aber dann haben wir nochmal den Check gemacht. Wir haben ja unseren Leader Circle, das ist ja da, wo gerade aus deutschsprachigem Raum die Führungskräfte zusammenkommen aus dem Data-Bereich. Da haben wir so ein Vormeeting gemacht, 50 Leute ungefähr. Wir haben gefragt, wo steht ihr bei euren Agentic AI-Programm? Und siehe da, ein Drittel haben gesagt, ja, wir haben mindestens einen Agenten, einen Case haben wir schon in Produktion. Hat das also wunderbar tatsächlich sogar verifiziert. In den Daten sehen wir allerdings, dass die Nordamerikaner hier jetzt wieder deutlich vorne sind. Ja, wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht, wo wir zur Strategieumsetzung gefragt haben. Da waren wir irgendwie gleich auf. Das hier war aber recht deutlich, da sind die Amerikaner offensichtlich wieder schneller und ja, springen dann quasi auf so eine neue Technologie dann doch wieder schneller. Aber trotzdem, ein Drittel war erstmal eine Ansage und ein weiteres Drittel ist quasi in, sagen wir, Pilotphasen, in Umsetzung, also frühen Umsetzungsphasen quasi. Und unter 10% haben gesagt, da haben sie gerade keine aktuellen Initiativen oder sowas. Ne? Das heißt, irgendwie alle interessiert es, oder 90%, mehr als 90% der Unternehmen. Und viele sind schon relativ weit, zumindest mal mit einem Agenten.
Ja, Mensch, aber das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Die Amerikaner vorher, das ist normal, glaube ich, ne? Aber ich hätte nicht erwartet, dass sich das im Leaders Circle dann 1:1 so bewahrheitet. Also diese kleine Stichprobe finde ich da schon sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang, weil da kannst du ja auch ausschließen, dass die Frage falsch verstanden wurde. Das finde ich halt auch spannend. Also da hast du dieses typische, ja, was haben die da drunter verstanden, hast du ja im Leader Circle logischerweise nicht. Da habt ihr ja ein gemeinsames Verständnis erarbeitet, du hast ein Framing gegeben. Insofern finde ich das wirklich, also es ist relativ cool. Also ich glaube auch, dass logisch, es wird ein Thema werden, aber das ist ja auch ein Riesenthema, ne? Das ist ja auch wieder der Unterschied zu anderen Themen, das irgendwie zu handeln, alter Schwede. Also ich bin echt gespannt. Also ich freue mich ja tierisch auf diese neuen Herausforderungen, neue Zukunft. Aber diese Datenbereitstellung, die das dann braucht, wenn ich denke, dass wir ab und zu nicht mal hinbekommen haben, ein vernünftiges Reporting aufzusetzen. Und jetzt sollen auf einmal auf Basis dessen automatisiert Prozesse und so weiter laufen. Wir konnten nicht mehr beschreiben, wie es aussah. da muss eine Wende kommen. Also wir müssen da irgendwie einen anderen Zugang kriegen. Und ich glaube ja, dass es mehr mit der Arbeitsweise zusammenhängt. Da vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung hier nochmal von der Seite. Ich hatte dazu gesprochen, sowohl in dem Thought Leadership Podcast als auch in dem AI or Die Podcast, den ihr hier gerade hört, mit der Stefanie Fröner, und die hatte erzählt, stark kam die über die menschliche Seite, mantraartig, und wie Zusammenarbeit, wie das funktioniert. Und eigentlich sollten wir schon gelernt haben, dass das auch ein wichtiger Schlüssel nebst der Technologie ist. Hört da gerne mal rein. Es ist immer wieder ein guter Reminder, man weiß es eigentlich, aber diese Organisationsstrukturen etc., die brechen einem dann oft das Genick, weil ich sag mal, das Reporting ist nicht daran gescheitert in den Unternehmen, die ich betreut habe, dass die Technik nicht da gewesen wäre. Es ist immer daran gescheitert, dass Daten und Menschen nicht gut zusammengespielt haben. Und die Gefahr könnte sich jetzt exponentiell nach oben bewegen, wenn es ums Thema AI geht.
Absolut. Das ist genau die Voraussetzung. Wurde natürlich auch diskutiert, Stichwort Datenkultur. Und jeden Montag im Data Culture Podcast natürlich auch. Aber das ist genau das. Ja, es geht jetzt viel um Change, Leute mitnehmen. Und Datenkultur ist natürlich dann auch die Grundlage für eine AI-Kultur quasi, wenn man es so nennen will. Vielleicht noch ein Ergebnis aus der Studie.
Ja.
Wir haben natürlich auch nach den Barrieren gefragt. Was verhindert eigentlich euren KI-Erfolg? Und jetzt wirst du lachen, rat mal, was an eins ist. Natürlich
ja, die Datenqualität.
Ist ja wieder der Klassiker. Aber gleich auf, und das wird dich freuen, weil ihr ja auch einiges macht im Bereich Weiterbildung. Ja, AI-Skills-Shortage war das Ding. Ja, also wir haben zu wenig Skills, großes Problem für Unternehmen. Und das Dritte ist tatsächlich Regulierung. Also wie kann ich Privacy herstellen, Sicherheit, Regulierung, AI-Act etc. Aber das ist so der Dreiklang. Ähnlich gleich auf, jeweils fast die Hälfte sagen, das sind unsere größten Herausforderungen, Daten, Datenqualität, Skills und aber auch Regulierung, Umgang mit Privacy, Security.
Ja, ich bin ja so froh, dass sich das jetzt wechselt, weil gerade wenn du die Ausbildung ansprichst, diese Kindergarten-KI kann ich halt nicht leiden, weil wenn sowieso ein Zaubertrick Selbstverständlichkeiten, die auch schon lange funktionieren, jetzt so präsentiert werden und dann geben die noch Ausbildungsbudget dafür aus, dass man so, sag ich mal, guck mal, da kannst du ein Bild generieren und alle sitzen da und Applaus. Oh, guck mal, da kannst du dir was zusammenfassen, dass das nicht mit der genötigen Ernsthaftigkeit von Unternehmen an der richtigen Stelle gerade betrieben ist. Ich sag mal so ein KI-Seminar soll keinen Spaß machen. Das soll harte Arbeit sein und man sollte das Gefühl haben, oh Mist, ich stehe hier gerade nicht am Anfang und nicht, hey, super, das nimmt dir das jetzt ab und dein Leben wird leichter. Nee, du musst viel härter und viel mehr arbeiten, um Schritt halten zu können, um informiert zu sein. Aber das ist jetzt mein persönlicher Krieg, da könnte ich hier wieder eine eigene Folge drüber machen. Aber das ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt wieder diese menschliche Komponente kommt, sie wissen, dass man die Skills macht, das Wie, haben wir uns beide ja auch mal im Data Culture Podcast unterhalten. Mhm. Das wird noch die ganz große Herausforderung, weil wir haben noch immer das Schulsystem aus dem 19. und 18. Jahrhundert und wundern uns, dass das nicht mehr zu KI passt. Überraschung. Mhm. Mhm. Egal, bevor ich in Rage komme, Carsten, hast du noch M&As oder willst du noch eine Studie reinschieben?
Nee, lass uns M&As machen. Da war allerdings nicht viel. Es gibt auch so eine Diskussion in der M&A-Szene, ja, ob da nicht gerade eine Verzögerung auftritt, eben auch durch natürlich politische Einflussfaktoren letztendlich. Aber das heißt faktisch, wir haben zwei Sachen, die ich interessant fand jetzt im März. Das eine ist Coalesce, das ist ja so ein Data Warehouse Automation Anbieter, hat CastorDoc gekauft, das ist ein Datenkataloganbieter. Und es passt genau das, was ich ja vorher gesagt habe vor einigen Monaten, ja, dass der Datenkatalogmarkt letztendlich sich anfängt jetzt zu konsolidieren. Ja. Das war jetzt, glaube ich, der dritte Kataloganbieter, der gekauft wurde, und es war sicherlich nicht der letzte. Ja, also das heißt, da passiert was, und das ist genau diese, sag mal, Integration verschiedener Fähigkeiten in diesen Datenmanagement-Plattformen. In dem Fall ist es eben Data Warehouse Automation und Datenkataloge, was irgendwie super zusammenpasst. Ja, das nur am Rande. Und dann noch im Beratermarkt hier im deutschsprachigen Synvert, das ist ja so einer der großen PE-gestützten Konglomerate, die haben weiteres hinzugekauft, nämlich Brightcon, das ist so ein SAP Spezialist, also haben sich an der Stelle verstärkt. Auch das wird sicherlich trotz der wirtschaftlichen Schwäche, denke ich mal, so weitergehen in diesem Jahr, dass einfach der deutsche Beratermarkt ja mit über 400 Spezialisten für Data und Analytics, der konsolidiert sich jetzt ja schon eine Weile, seit 2021 ging es los und jetzt geht es sicherlich auch weiter an der Stelle. Das waren die einzigen beiden im März, die mir so aufgefallen sind.
Normalerweise brauchen wir 5 Minuten.
Ja, genau. Ja,
dann, also Carsten, ich gucke hier auf die Uhr, dann schnell noch Werbung. Events.
Wo soll man hingehen? Ganz klar, wenn ihr im Finanzbereich seid oder Technologie im Finanzbereich euch interessiert, Bark Finance and Controlling Summit, 13., 14., 5. in Frankfurt. Und natürlich das große Event Big Data und AI World. Das ist der Place to Be, kostenfreier Eintritt, 4. und 5. Juni, auch in Frankfurt, also beides in der Mitte Deutschlands sozusagen oder zentral gelegen, verkehrstechnisch. Die Mitte ist, ich weiß, geografisch ein bisschen woanders, aber ja, verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen.
Aus ganz Deutschland. Am Bahnhof.
Auf jeden Fall gut erreichbar. Und beides super Events, super Inhalte. Wir haben uns bemüht, eben wieder viel Input zu liefern von uns, von Sprechern aus den Unternehmen. Natürlich ist Technologie im Mittelpunkt auch, aber das, glaube ich, zwei super Möglichkeiten, sich da fortzubilden, auszutauschen mit anderen und letztendlich zu wissen, was los ist im Markt.
Dann lass uns doch in Frankfurt auf jeden Fall zusammen den Newscast vor Ort kurz aufnehmen. Die halbe Stunde machen wir da live vor Ort. Dann haben wir das. Halten das drauf und geben euch da so ein paar Eindrücke, was wir da so mitgenommen haben, was da gerade so geht, was wir da so machen. Dann sind wir am 5., dann geht die Folge dann am 6. Juni raus, dann seid ihr da auch top informiert, falls ihr nicht vorbeikommen könnt.
Was noch besser wäre.
Ja, oder? Das wäre besser.
Könnt ihr uns beide treffen in Frankfurt vor Ort. Ja, das ist
wir sind soweit, oder? Meet and greet, triff dein Influencer, dein Star aus dem Newscast. Ich glaube, es ist soweit. Es ist so. Völlig kostenlos, kommt vorbei. Gibt auch ein T-Shirt. So. Gut. In dem Sinne, Carsten, ich bedanke mich für die aufschlussreiche Folge. Es war mal wieder eine andere als sonst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Freut mich sehr. Wir schaffen definitiv noch eine vor dem Juni. Das wird gar kein Thema. Wir haben uns ja jetzt, die Regelmäßigkeit wird ja immer besser. Ansonsten sage ich Tschüss an alle. Habt eine gute Zeit. Und Carsten, dir gehört das letzte Wort.
Ja, wir haben gesehen, Data Festival, der persönliche Austausch trotz aller KI, trotz aller Schwierigkeiten, Reisekosten etc., ist wirklich nochmal ein ganz anderes Niveau, bringt jeden da wirklich viel weiter. Und das war für mich so ein bisschen das Takeaway. Viele spannende Inhalte, aber es sind am Ende wieder die Menschen, die darüber Entscheidungen treffen, die die KI sinnvoll einsetzen müssen. Wir sind auch weit weg von jeder Autonomie. Wir haben uns einen Abgesang gemacht dort auf dieses Thema, dieses Hirngespinst eigentlich der generellen KI, der Artificial General Intelligence. Ja. Die Teilnehmer haben sich da mehr auf die Jan LeCun-Seite geschlagen, haben gesagt, das ist eigentlich alles Bullshit, sondern es geht hier darum, ja, die Anwendung in dem Rahmen, den wir haben, umzusetzen, jetzt ganz operativ. Und es geht darum, perspektivisch sich als Mensch und Unternehmen Gedanken zu machen. Ich habe hier Leute, die in spezifischen Aufgabengebieten quasi Top-Wissenschaftsniveau erreichen oder vielleicht sogar übertreffen. Was mache ich jetzt damit eigentlich? Ja, und die werden nicht mein Unternehmen autonom führen, sondern ja, die werde ich einsetzen müssen, aber ich habe halt ganz neue Möglichkeiten und darum geht es eigentlich.
Mensch, das war mal ein langes Schlusswort.
Ja, tschüss. Sorry. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.